Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Willkommen und Servus. Jeden Tag frische Nachrichten aus der Hofburg. Heute hat der österreichische Bundespräsident verkündet, dass ein Interimskanzler gefunden ist. Nachdem er gestern den Chef der rechtspopulistischen FPÖ, Herbert Kickl, mit der Bildung einer Regierung beauftragt hat. Solche Nachrichten aus der Politik erhalten umgehend Antworten aus der Literatur.
Wir eröffnen eine neue Ära mit Optimismus und Zusammenhalt, mit Hausverstand und kerngesunder Heimatliebe, mit Freiheit für die Unseren und Ehrlichkeit soweit verträglich. Nur das, all das von selber wird das nicht geschehen. Jetzt heißt es erstmal Ärmel hochgekrempelt und fest zugepackt, weil jetzt wird es erstmal Scheiße regnen.
Ferdinand Schmalz in Wort und Ton. Der österreichische Schriftsteller hat exklusiv für den Deutschlandfunk einen Text geschrieben über die politischen Entwicklungen in seiner Heimat. Im Schlund der Kloake, in voller Länge zu hören in der DLF-App. Und weitere Kulturstimmen aus Österreich gleich hier bei uns. Doch erst einmal zur deutschen Politik. Das Bundeskabinett hat heute einer Reform der sogenannten Beratenden Kommission NS-Raubgut zugestimmt. In Zukunft soll ein Schiedsgericht angerufen werden können, wenn sich zum Beispiel Museen und Nachfahren von ehemaligen Eigentümern nicht auf ein Rückgabeverfahren von NS-Raubkunst einigen können. Kulturstaatsministerin Claudia Roth kommentierte diesen Schritt, sich selbst auf die Schulter klopfend. Mit der Schiedsgerichtbarkeit würden faire und gerechte Lösungen im Sinne der Washingtoner Prinzipien besser zu erreichen sein. Das sehen nicht alle so. Deshalb wollen wir uns die Neuerungen mit unserem Chefreporter Kultur Stefan Koldorf noch mal genau anschauen. Stefan, beim Schiedsgericht wird es ausreichen, wenn eine Seite aktiv wird und das Gericht anruft, also die Erben oder ein Museum. Da muss also keine Einigkeit mehr bestehen. Und das Urteil eines Schiedsgerichts wird verbindlich sein. Sehe ich das richtig? Sind das die beiden maßgeblichen Neuerungen?
Das sind zwei ganz zentrale Punkte. Nur, gerade war schon die Rede von der Kritik, das findet eben nicht mehr im Rahmen der Arbeit der beratenden Kommission statt, die ja laut Koalitionsvertrag gestärkt werden sollte. Faktisch wird sie abgeschafft und ersetzt durch diese Schiedsgerichte, aber eben mit einer Reihe von Verbesserungen.
Mit einer Reihe von Verbesserungen, die da wären?
Die da beispielsweise wären, es wird mindestens eine zweite Instanz geben, also die Möglichkeit, auch Widerspruch gegen eine Entscheidung einzusetzen. Es wird die Forschung systematisch mit einbezogen, so heißt es jedenfalls in den Papieren, die uns vorliegen, im sogenannten Bewertungsrahmen und in der Schiedsordnung. Es wird auch um sogenannte Fluchtgut weiterhin gehen, also um die Werke, bei denen es vor allen jüdischen Sammlerinnen und Sammlern gelungen ist, sie noch rechtzeitig ins Ausland zu bringen. Und es sollen alle Unterlagen, die zu einer Entscheidung geführt haben, tatsächlich veröffentlicht werden von beiden Seiten. Auch das war bislang keine Selbstverständlichkeit. Da ist viel im Dunkeln geblieben, was denn eigentlich zu Entscheidungen geführt hat.
Klingt alles nach Verbesserung, klingt alles konstruktiv. Nun war aber gestern noch mal ein offener Brief beim Bundeskanzler eingegangen, mit dem sich Juristinnen, Historiker, Nachfahren und Erben von Eigentümern zu Wort gemeldet hatten. Die haben sich gestern noch mal ganz deutlich für eine Stärkung der beratenden Kommission ausgesprochen. Jetzt wissen wir zu spät. Das Schiedsverfahrensrecht verschlechtere die Situation von Opfern, heißt es in diesem Brief. Was muss man jetzt von diesem Protest halten?
Also mir scheint so, als ob die nicht die ganz aktuellen Papiere gehabt hätten. Denn einige der Vorwürfe, die da erhoben werden, sind für mich so in den Papieren, und ich habe heute verschiedene Gespräche auch geführt, auch für andere so nicht zu finden. Da ist beispielsweise die Rede davon, dass ja die Kommunen, die Zehntausende von Museen oder 10.000 Museen unterhalten, dass die noch nicht zugestimmt hätten. Das stimmt so nicht. Es gibt ein Verwaltungsabkommen im Vorfeld, in dem Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände das so vereinbart haben, wie es heute entschieden wurde, nur dass das eben noch nicht durch alle Gremien durch ist. Aber es gibt das Bekenntnis sozusagen dazu. Ich glaube auch, dass nicht ganz zustimmt die Behauptung, dass Sammlungen von Kunsthändlern nicht mehr vertreten würden. Ich glaube, dass nicht stimmt, dass die Forschung nicht ausreichend einbezogen wird, die Provenienzforschung. Aber es gibt tatsächlich Kritikpunkte. Die Schiedsgerichte zum Beispiel, die sind nicht frei wählbar. Also eigentlich ist es so, wenn wir zwei Krach um die Hecke zwischen unseren Willen hätten, dann könnten wir selbst überlegen, welche Schiedsrichter denn angerufen werden sollen. Hier soll es jetzt ein Pool geben, aus dem man auswählen muss, den die Jewish Claims Conference als Vertreterin jüdischer Ansprüche, der Zentralrat der Juden und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen festlegen. Das ist eben keine freie Wahl mehr. Oder ein anderer Punkt, dieses ganze Verfahren mit all seinen Papieren, die heute veröffentlicht worden sind oder werden sollen, zustande zu bekommen, das war auch kein sehr transparentes Verfahren. Das hat zum Teil hinter verschlossenen Türen stattgefunden.
Apropos Jewish Claims Conference, die war ja beteiligt, genauso wie auch der Zentralrat der Juden an diesem Beschluss des Bundeskabinetts. Die spricht jetzt allerdings von einem nur ersten Schritt zur Verbesserung des Restitutionsverfahrens in Deutschland. Immer wieder ist die Rede von einem umfassenden Restitutionsgesetz. Kommt das noch?
Ich glaube, dass es nicht für Raubkunst in Privatbesitz kommen kann, denn wenn die ersessen ist, also wenn man die gutgläubig für eine bestimmte Anzahl von Jahren erworben hat, dann ist das Eigentum in Deutschland geschützt. Wenn, dann würde das wahrscheinlich ausschließlich für öffentliche Museen funktionieren. Aber da muss man die Frage stellen, nach der heutigen Entscheidung, wofür noch?
Und die werden wir weiterhin stellen, diese Fragen. Vielen Dank, Stefan Koldehoff, Raubkunstexperte und Chefreporter Kultur hier im Deutschlandfunk. Tu Felix Austria Nube, du glückliches Österreich, heirate, Kriege führen mögen andere. Mit diesem altehrwürdigen Spruch wird die Heiratspolitik der Habsburger gefeiert, immer wieder gerne und viel zitiert. In diesen Tagen aber scheint es mit dem glücklichen Österreich nicht weit her. Die sich abzeichnende Hochzeit zwischen der rechten FPÖ und der konservativen ÖVP auf Bundesebene lässt viele, besonders in Zivilgesellschaft und Kultur, schaudern. Ein Rechtspopulist namens Herbert Kickl als Bundeskanzler? Gefürchtet wird ein illiberales Klima wie in den Nachbarstaaten Ungarn und Slowakei. Günter Keindelsdorfer hat sich unter Kulturleuten umgehört.
Kickl ante Portas. Ein Schreckensruf, der in der österreichischen Kulturszene für helle Aufregung sorgt. Auch wenn es noch nicht sicher ist, dass Herbert Kickl ins Wiener Kanzleramt einziehen wird, allein schon die Vorstellung ruft unter Kulturschaffenden zwischen Bregenz, Klagenfurt und Wien Angst und Schrecken, aber auch Widerstandsgeist hervor. Der Theatermacher Nikolaus Habian, derzeit mit Proben für eine Monteverdi-Produktion in Salzburg beschäftigt, hat sich bereits überlegt, wie er mit der autoritären Wende, die Österreich droht, umgehen wird.
Ja, ich denke mir mal auf jeden Fall wachsam bleiben und der Kreativität freien Lauf lassen und warnen, warnen, warnen und auf alles reagieren, was passiert.
Der Schriftsteller Franz Zobel nimmt, wie er sagt, von Auswanderungsplänen einstweilen noch Abstand. Aber auch er hält den FPÖ-Chef für einen autoritären Scharfmacher. Und die FPÖ, 1956 von einem ehemaligen SS-Brigadeführer mitbegründet, für eine lupenrein rechtsradikale Partei.
Diese FPÖ nämlich ist doch ein Konglomerat an teilweise verurteilten Wiederbetätigern, an Russlandfreunden, Islamhassern, Impfschwurblern. Es gibt eine doch verdächtige Nähe zu den Identitären, die von einer Remigration träumen. Also man muss da schon sehr wachsam sein, denke ich.
Herbert Kickls FPÖ hat immer wieder mit Attacken gegen Künstlerinnen und Künstler das sogenannte gesunde Volksempfinden mobilisiert. Ob es Kickls Vorgänger Jörg Haider war, der in den 90er Jahren auf Plakaten gegen die Schriftstellerin Elfriede Jelinek oder den Theatermacher Klaus Peimann hetzte, oder Kickl selbst, der seinen Anhängern versprach, mit Fahndungslisten gegen angebliche Volksverräter vorzugehen. Illiberale und autoritäre Ressentiments gehören zum rhetorischen Standardrepertoire des österreichischen Kanzlers ins P. Kulturpolitisch setzt die FPÖ seit jeher auf die Förderung von Brauchtum und Volkskultur. Alles andere, von den Salzburger Festspielen abwärts, wird als überteuertes Elitenprojekt denunziert, als Spielwiese für sogenannte Staatskünstlerinnen und Künstler, denen es nach Ansicht der FPÖ vor allem darum gehe, sich auf Steuerzahlerkosten zu bereichern.
Ich finde, die österreichische Kulturszene soll sich einfach auch einmal vor Augen führen, was für die anderen politischen Parteien in Österreich auch gilt, dass wir nämlich alle miteinander schuld sind an dieser Situation, wie wir sie jetzt haben.
So der Befund der Schriftstellerin Birgit Birnbacher. Die Kulturszene habe in den letzten Jahren überheblich agiert, habe die Wählerinnen und Wähler der Blauen, also der FPÖ, als faschistoide Ignoranten abgetan. Ein verhängnisvoller Fehler, so Birnbacher.
Eines der großen Probleme an dieser sogenannten kulturellen Elite sehe ich eigentlich schon in der Sprache, denn irgendwie haben die Blauen es geschafft, dass sie von den Menschen gehört werden und dass die Menschen das Gefühl haben, die verstehen ihre Sorgen und Nöte. Und irgendwie haben die Blauen es geschafft, da anzusetzen, wo sich die Menschen berührt fühlen.
Noch ist es nicht sicher, dass Herbert Kickl als Hausherr ins Wiener Kanzleramt einzieht, aber wahrscheinlich ist es schon. Der Schauspieler Cornelius Obonja, bis 2016 der Salzburger Jedermann, wird das Wirken Herbert Kickls genau beobachten.
Und dann wird man wahrscheinlich aufstehen müssen gegen die Dinge, die geändert werden sollen.
Er jedenfalls sei aufstandswillig, so Cornelius Obonja. Und da ist der beliebte Schauspieler nicht der einzige in der österreichischen Kulturszene.
Und dort umgehört hat sich für uns Günther Keindelsdorfer. Überraschende und notwendige Impulse, methodische Raffinesse und eine augenöffnende zeitgeschichtliche Analyse. All das hat die Jury des Deutschen Sachbuchpreises im vergangenen Juni der Historikerin Christina Morina bescheinigt. Für ihr Buch »Tausend Aufbrüche« hat sie den Preis bekommen. Und darin geht es um die Frage in diesem Buch, was hat man seit den 1980ern in Ost- und was in Westdeutschland unter Demokratie verstanden? Ein gutes halbes Jahr ist die Preisverleihung jetzt her und nun zu Jahresbeginn wollten wir auch von Christina Morina wissen, woran sie gerade arbeitet, wie es weitergegangen ist nach dem großen Sachbucherfolg. Und wir haben sie nicht, wie erwartet, in Bielefeld an der Universität erreicht, sondern in der Stadt von Donald Trump. Derzeit lebt und arbeitet sie in New York City, hat nämlich die Theodor-Heuss-Professur an der New School for Social Research inne. Frau Morina, in gut anderthalb Wochen wird zum zweiten Mal Donald Trump als US-Präsident in Washington D.C. vereidigt. Dass Sie, die Sie sich intensiv mit Demokratiegeschichte auseinandersetzen, ausgerechnet jetzt in den USA sind, darf man das Historikerinnenglück nennen? Gibt es so ein Wort?
Vielleicht. Also das ist sicher eine glückliche Fügung, kann man vielleicht sagen, oder auch eine unglückliche Fügung, da es schwere Zeiten sind, aber überaus spannend und interessant, das aus der Nähe hier zu verfolgen.
Fürchten Sie um die Demokratie ausgerechnet in dem Land, in dem 1776 die erste moderne Demokratie der Welt geschaffen wurde?
Also das kommt darauf an, was man unter Demokratie versteht. Da wären wir wieder bei meinem Urthema. Ich glaube insgesamt, die demokratische Ordnung des Landes, die eben sehr alt ist und sehr komplex, ist nicht unmittelbar jetzt vor dem Zusammenstürzen. Es ist eine gewachsene demokratische Struktur, eine föderale Struktur. Und so finden hier auch die Diskussionen statt, dass die bundesstaatliche Ebene doch die entscheidende ist und eben die sozusagen nationale Übergriffigkeit aus dem Weißen Haus ihre Grenzen stets auch hätte. Aber auf einer politisch-kulturellen Ebene, auch einer bildungspolitischen Ebene, einer menschenrechtlichen Ebene, wissen wir schon recht gut, was auf uns zukommt. Und da bin ich hier unter vielen, die sich sehr, sehr große Sorgen machen und auch tatsächlich Angst haben.
Ohne jetzt zu schwarzmalerisch sein zu wollen, aber was könnte das sein? Was könnte zum Beispiel ganz konkret für die Menschen in den USA sich ändern?
Also eines der größten Vorhaben ist ja die Deportation von 10, 15, 20 Millionen für illegal erklärten Menschen. Das ist einer der großen Programmpunkte. Das hat ganz konkrete Auswirkungen auch auf meinen Arbeiten mit Studierenden und Kolleginnen und Kollegen, die hier keine Staatsbürgerschaft haben, sondern vorübergehend hier sind. Der andere Bereich ist die Bildungspolitik, die Kulturpolitik, wo gegen die etablierten Institutionen ein konservativ-reaktionäres Bildungsprogramm umgesetzt werden soll, wo sich ebenso die Frage stellt, wie lässt sich dieser von oben erklärte Anspruch und dieser Plan eines sozusagen Rollback, alles was an kritischem, progressivem Denken in den letzten Jahrzehnten hier erreicht worden ist, eigentlich umsetzen in der Realität. Da wird dann zu sehen sein, inwieweit da so ein Vorhaben auch an seine Grenzen stößt. Aber das sind sehr konkrete Drohungen und Bedrohungen und die werden hier sehr ernst genommen.
Blicken wir vielleicht mal auf die Kulturszene im ganz eigentlichen Sinne. Wir reden ja im Rahmen einer Kultursendung miteinander. Was hören Sie aus der Kulturszene, die ja in den USA deutlich weniger von der öffentlichen Hand finanziert wird als zum Beispiel Theater, Museen oder Orchester in Deutschland? Wie begegnen Künstlerinnen und Künstler in diesen Tagen der bevorstehenden Vereidigung von Donald Trump?
Es ist eine sehr stille Empörung, denn man war ja, das hat man alles schon mal mitgemacht, auch dieser schockartige Wahlsieg. Es ist also nicht das erste Mal, sondern im Grunde noch schlimmer dadurch, dass sich das jetzt wiederholt. Und zugleich ist gerade das, was Sie ansprechen, diese große Tradition der zivilgesellschaftlichen, privaten, philanthropischen Organisation von Kunst, Kultur, Bildung, Solidarität in der Gesellschaft, in der Stadtgesellschaft, etwas, worauf immer wieder verwiesen wird, als auch Rezept gegen das Autoritäre und Illiberale, dass letztlich da auch eben dann der Zugriff enden wird, weil es einen konkreten Grassroots und auch privat organisierten demokratischen Widerstand oder der Begriff fällt gar nicht so oft dieses Mal Widerstand, sondern eine vielleicht eine Resilienz entsteht. Und wie das dann so in Amerika auch ist, es ist immer sowohl als auch. Und der Optimismus, den man hier auch jetzt in dieser Situation trotzdem hört, oder auch die zivilgesellschaftlich inspirierte Trotzigkeit, mit der man dem begegnet, ist vielleicht auch ein bisschen eine Grund zur Hoffnung.
Für Sie ist ja Demokratie Alltagsgeschichte, ist Gesellschaftsgeschichte. Das sieht man nicht zuletzt in Ihrem Buch Tausend Aufbrüche daran, dass Sie Briefe ausgewertet haben und untersucht haben, die ganz normale Bürgerinnen und Bürger an staatliche Stellen geschrieben haben. Und daraus haben sie Schlüsse gezogen, was die Menschen in Ost- und Westdeutschland unter Demokratie, unter Politik verstanden haben. Was haben Sie dieser Tage in den USA besonders im Blick? Wo zeigt sich das Politikverständnis, das Demokratieverständnis ganz konkret im Alltag für Sie?
Also ich beobachte viel den medialen und auch hier so nachbarschaftlichen Diskurs. Da höre ich natürlich mit einem besonders geschulten Ohr hin, in welcher Weise hier in einem komplett anderen politisch-kulturellen Zusammenhang von Demokratie gesprochen wird. Da höre ich mit einem besonders aufmerksamen Ohr hin. Ich bereite auch ein größeres Forschungsprojekt vor, wo ich diese Perspektive öffnen möchte und vergleichend auf historisch gewachsene Demokratieverständnisse und Demokratiediskurse in der Breite der Gesellschaft blicken möchte, also unter anderem auch in den USA. Und der Hintergrund dafür ist ja die Beobachtung, dass der Demokratiebegriff in allen möglichen Lagern und Zusammenhängen benutzt wird, invoziert wird, auch eine Faszination entfaltet und die wird ihm auch zugesprochen und auch dezidiert antidemokratische, illiberale Kräfte ihn benutzen und vereinnahmen und für sich deklarieren. Und ich glaube, dass was historische Wissenschaft beitragen kann zu dieser aktuellen, doch fragilen, gefährdeten Lage der Demokratie ist, ein bisschen genauer darauf zu blicken, welche Wirkungskräfte Demokratie entfalten kann, sowohl in die liberalisierende, progressive Richtung, aber eben auch in eine, dass das Autoritäre immer auch irgendwie damit angelegt ist, weil sich eben bestimmte Demokratievorstellungen auch auf illiberalen Ideen aus diesen Speisen, der Vorstellung zum Beispiel eben, dass es so etwas wie ein einheitliches Volk und einen einheitlichen Volkswillen in einer wahren volks- oder völkischen Demokratie gibt. Da hören Sie schon, da sind ganz schnell Verbindungen hergestellt, die dann nichts mehr mit Liberalismus, freiheitlicher Demokratie zu tun haben, sondern eben eher mit dem Gegenteil. So in diesen Sphären bewege ich mich gerade zwischen Alltag und auch neuen Forschungsideen, die aus diesem Buch weiter hervorgehen sollen.
Sie haben gerade Nachbarschaften angesprochen oder Ihre akademischen Kreise. Bewegen Sie sich ganz bewusst aus Ihrer in Anführungsstrichen Bubble heraus?
Das versuche ich. Das ist nicht leicht. Das ist mir auch in den Niederlanden nicht leicht gefallen, wo ich lange war, oder auch vielleicht auch in Deutschland, wenn man eben in so einem Berufsfeld arbeitet und intensiv arbeitet, ist das ja nicht selbstverständlich. Aber ich suche eigentlich immer bewusst Begegnungen und Gespräche außerhalb dieser Bubble. Und da begegnet man in den USA natürlich auch tagtäglich dem ganz anders gelagerten strukturellen Rassismus, in dieser diese Gesellschaft prägt. Also die Frage, wo weiße und nicht weiße Menschen beschäftigt sind, wo sie sich einbringen können, wo nicht, ist also liegt auf der Hand und steht einem tagtäglich vor Augen, je nachdem, von wem man bedient wird, eben zum Beispiel. Aber da kann man natürlich Gespräche suchen. Auch unser Sohn geht hier auf eine reguläre öffentliche Schule, ganz nah eigentlich in unserer Nachbarschaft in Manhattan, aber eben eine öffentliche Schule, auf die überwiegend Kinder aus Familien gehen, die von weit her kommen, also aus Brooklyn oder der Bronx oder Queens und gerade nicht in Manhattan wohnen. Also die Wohlhabenden schicken ihre Kinder gezielt auf andere, meist private Schulen. Und in dem Zusammenhang zum Beispiel suchen wir dann natürlich auch auf Elternabenden oder über die Gespräche mit unserem Sohn so ein bisschen auch andere Welten zu sehen. Es ist aber nicht so leicht, wenn man 90% seiner Zeit beruflich eben in anderen Sphären unterwegs ist.
Ja, kommen wir darauf nochmal kurz zu sprechen. Sie sind für ein knappes Jahr, wie wir gerade gehört haben, mit der ja fast ganzen Familie in New York. Was bedeutet es eigentlich, die Theodor-Heuss-Professur an der New School for Social Research inne zu haben? Forschen und lehren insbesondere oder ganz konkrete Projekte?
Also es ist eine große Auszeichnung. Es gibt eine lange Tradition, auf die diese Universität zurückblickt. Die Professur ist von der Bundesrepublik gestiftet worden aus Dankbarkeit darüber, dass die New School in den 30er Jahren europäische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, jüdische Geflüchtete aufgenommen hat, die hier dann wichtige Arbeiten und wichtige Rolle spielen konnten. Und ich lehre hier tatsächlich zwei Kurse, einmal zur Holocaust-Geschichte, das habe ich im letzten Semester gemacht, und jetzt zur Demokratie-Geschichte im 20. und 21. Jahrhundert und darf ansonsten frei an einem nächsten Buch arbeiten und kann hier und da auch auf Konferenzen in Archive gehen, sodass man sich hier also intensiv in Lehre, Forschung, aber auch gesellschaftlich-kulturelles Leben einbringen kann.
Sie haben jetzt ganz beiläufig von einem neuen Buch gesprochen. Ich vermute jetzt mal ein neues Sachbuch. Verraten Sie schon, worum es da gehen könnte?
Ja, ich arbeite seit längerem in einem Forschungsprojekt zu Beiständern im Holocaust, und das ist ein Buch, was ich auf Englisch schreiben möchte über die Frage, wie sich in Tagebüchern nichtjüdischer Zeitgenossen im Zweiten Weltkrieg, das ist ein vergleichender Blick auf die deutsche und die niederländische Gesellschaft, wie sich in diesen Tagebüchern der vermeintlich Unbeteiligten die Judenverfolgung und Antisemitismus dokumentieren lässt. Und ja, dafür habe ich jetzt zum Beispiel in diesen Wochen und Monaten besonders viel Zeit, was ich außerordentlich zu schätzen weiß.
Die Historikerin Christina Morina, derzeit lehrt sie in New York. Sie hat uns Einblick in ihre Geschichts- und Kulturwerkstatt gegeben. An der US-Westküste in Pacific Palisades in Los Angeles wütet ein heftiges Feuer, und das gefährdet jetzt auch Immobilien und Kulturinstitutionen der Bundesrepublik. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, bedroht sind das Thomas-Mann-Haus und die Villa Aurora, in der Leon Feuchtwanger gelebt hatte. Beide Häuser wurden evakuiert. Kulturstaatsministerin Claudia Roth zeigte sich besorgt. Eine Zerstörung dieser bedeutenden Kulturstätten wäre eine kulturelle Katastrophe, sagte sie. Sie seien Symbole des Exils und der Freiheit der Kunst. Die beiden Häuser dienten den deutschen Intellektuellen als Zufluchtsorte während des Nationalsozialismus. Heute sind es transatlantische Begegnungsstätten für den kulturellen und politischen Austausch zwischen den USA und Deutschland. Die Autorin Iris Wolf erhält den mit 20.000 Euro dotierten Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie schildere, heißt es in der Begründung, geschundene Biografien unter dem Eindruck europäischer Geschichte, speziell aus dem Banat und anderen Regionen Rumäniens vor und nach dem Ceausescu-Regime. Dabei geht es Wolf immer auch um das Thema der Zugehörigkeit, um Heimat und unsere Gefühle zu ihr. So laute eine ihrer Fragen beim Schreiben, sagt Iris Wolf.
Welche Dinge kann man irgendwann im Leben getrost loslassen, auch wenn sie uns zu dem gemacht haben, der wir heute sind?
Zuletzt erschien von Iris Wolf ihr vielfach ausgezeichneter Liebesroman Lichtungen. Und vom Literatur zu den Filmpreisen. Die Globes gibt es im Januar, die Oscars im März, und künftig soll es zwischen den beiden den Europäischen Filmpreis geben. Bislang wurde die Auszeichnung im Dezember verliehen, die Terminverlegung auf Mitte Januar soll dann ab nächstem Jahr für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Dann wird der Europäische allerdings mit dem Bayerischen Filmpreis konkurrieren. Da wurden heute zwei Gewinner bekannt.
Also für mich ist Komödie immer Tragödie plus Timing.
So Schauspieler Christoph Maria Herbst, und er beherrscht das Timing beim Komödienhandwerk offenbar bestens. Jedenfalls bekommt er jetzt den mit 10.000 Euro dotierten Bayerischen Filmpreis für seine Rollen in den Film Feelgood-Movies, Der Buchspazierer, Der Spitzname und Ein Fest fürs Leben. Und auch sie bekommt einen Bayerischen Filmpreis.
Romeo und Julia. Italiener sind ja die besten Liebhaber, und das hat sich dieser Shakespeare auch direkt gedacht. Wäre ja auch nicht so geil, wenn es Egon und Uschi heißen würde.
Ja, Schauspielerin Jella Hase hier als Chantal, die Influencerin ohne Follower, der man erstmals in Fuck You Goethe begegnete. Hase beeindrucke, heißt es in der Begründung, durch ihr pointenreiches und körperlich herausforderndes Spiel. Christoph Maria Herbst hingegen gelinge es, auch im Leichten die Tiefe spürbar zu machen. Die Schriftstellervereinigung Pen Berlin fordert die sofortige Freilassung des ugandischen Dichters und Rechtsanwalts Aaron Kizar. Kizar hat als Anwalt Oppositionelle verteidigt und sich gegen die Strafverfolgung von Homosexuellen ausgesprochen. Jetzt wurde er selbst zu 9 Monaten Haft verurteilt. Für den Pen Berlin ist dieses Vorgehen ein weiterer Beleg für den Versuch des ugandischen Regimes, das freie Wort und eine unabhängige Justiz zu unterdrücken.
Nicole Strecker, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Donald Trump und Kanada, Grönland, der Panama-Kanal und die NATO-Verteidigung. Um all das geht's in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Das war Kultur heute mit Maja Elmenreich.